herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Wie immer und sehr gerne an meiner Seite, Maximilian, wie geht es dir heute?
Mir geht es sehr gut. Hallo Kirill, hallo ihr da draußen. Gerne an deiner Seite, hast du jetzt gesagt.
Ja, ich gerne an deiner Seite, ja.
Okay.
Nicht falsch versteht.
Ich bin auch gerne an deiner Seite und ich freue mich auf eine sehr spannende Folge Podcast zu einem auch meiner Lieblingsthemen.
Ich wollte genau das gerade sagen. Ich glaube, das ist einer deiner, ich glaube es nicht nur, ich weiß es, du lebst das manchmal sogar, gerade so, wenn du essen gehst, da trinkst du ja gerne diese wunderbaren Getränke, die wir heute vor uns haben. Wie es geht heute um Süßwein.
Süßwein. Süßwein. Genau, Dessertweine, verschiedenste Arten und genau, ich mag das sehr gerne, weil sie oft gerade in der Kombination mit dem Essen wirklich für tolle Geschmackserlebnisse sorgen. Es sind oft wirklich Weine, die unglaublich viel Tradition mit sich bringen, die eine sehr alte Geschichte teilweise haben. Und das fasziniert mich auch so ein bisschen an den Süßweinen. Und es ist leider Gottes halt so eine Kategorie, die in sehr, sehr vielen Restaurants ja, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Es gibt dann meistens irgendwie einen Süßwein, das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes und der soll dann angeblich zu allem passen, was auf der Karte steht.
Du hattest jetzt zu Anfang aber den Begriff Dessertwein genommen, in den Mund genommen oder ausgesprochen. Ist es vielleicht, warum? Warum Dessertwein und jetzt sagst du Süßwein? Wo gibt es da irgendeinen Unterschied oder ist es...
Das sind eigentlich Synonyme, also und vor allen Dingen viele Süßweine werden eben im Dessertbereich eingesetzt.
Ist aber nicht nur fürs Dessert gedacht.
Ist nicht nur fürs Dessert gedacht, da werden wir vielleicht heute im Laufe des Podcasts auch ein bisschen drüber reden. Es gibt grundsätzlich eben verschiedene Herstellungsmethoden, wie man Süßwein machen kann. Aber was ich vielleicht generell erstmal sagen möchte, nicht jeder süße Wein ist ein hochwertiger Dessertwein.
Okay.
Na, also es gibt ja auch liebliche Weine, das hat jetzt nichts mit dem zu tun, mit dem wir uns heute beschäftigen.
Okay, ich wollte gerade sagen, liebliche Weine ist ja nicht so meins. Also Süßwein bin ich tatsächlich in dem Thema auch gar nicht gut. Deswegen freue ich mich heute auf sehr viele Informationen.
Man unterscheidet halt grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Süßwein. Es gibt sogenannte Vin Naturellement Doux, die von Natur aus süß sind. Das heißt, man gibt keinen Zucker zu, man sprittet nicht. Es ist ein Süßwein, der auf natürlichem Wege entsteht.
Okay.
Und dann gibt es den zweiten Begriff im Französischen, der klingt fast ähnlich. Vin doux naturel.
Für mich klingt es wirklich.
Ja, also es ist eigentlich nur die Wortstellung und das eine Wort wird ein bisschen länger gehalten. Und bei vin doux naturel, da wird eben zugegeben, da wird in der Regel gesprittet. Also so wie man es vom Portwein, vom Madeira, vom Sherry und so weiter kennt. Und das sind so mal grundsätzlich die zwei verschiedenen Kategorien.
Jetzt noch eine kurze Frage. Die natürlich entstandenen Süßweine, da wird nicht aufgesprittet, hast du gesagt. Das heißt, hier bewegen wir uns wahrscheinlich dann auch in einem sehr kleinen Volumen vom Alkohol her.
Klein Volumen, niedrige Volumengehälter teilweise. Wir haben jetzt heute nur einen Vertreter dabei, der wirklich extrem niedrig ist. Mit 6 Volumenprozent, die meisten, die wir jetzt hier dabei haben, liegen so bei 13, 14.
Ach, echt doch zu viel.
Ja, die sind nicht ganz so extrem süß, sage ich mal. Es gibt dann eben die Varianten, gerade wenn du so im Trockenbeerenauslesenbereich unterwegs bist, da gibt es manche Regionen, so in Österreich gibt es da einen Winzer, das Weingut Kracher, der sehr bekannt für seine Süßwein ist, der hat teilweise sogar Probleme, dass das am Ende Wein nennen darf, weil der Alkohol nicht hoch
so niedrig ist. Ja. Weil ich dachte immer, dass wenn du dann irgendwann dieses Vergären quasi aufhört, oder besser gesagt, du das beendest, dadurch bleibt ja diese große Restsüße drin und dadurch hast du ja auch einen sehr geringen Alkoholanteil.
In der Regel ist das auch so, aber du kannst natürlich auch ein bisschen nachhelfen. Du kannst dann nochmal Hefen dazu geben, die ein bisschen weitergehen. Dann bleibt die Restsüße nicht ganz so, aber du fängst teilweise halt schon wirklich mit extrem hohen Zuckergraduierungen an und dann bleibt am Ende noch viel Zucker und trotzdem auch einiges an Alkohol übrig. Aber es ist so, da gibt es jetzt auch keine Faustregel, kann man sagen. Das ist auch so ein bisschen regionsunterschiedlich, kann man sagen.
Lass uns doch mal den ersten probieren und dann über die Herstellungsverfahren nochmal eingehen. Was haben wir denn als erstes im Glas?
Cheers. Als erstes haben wir einen Wein, den hatten wir auch erst vor ein paar Wochen schon im Podcast. Südafrika, Vin de Constance vom Wein Klein Constantia, Jahrgang 2020. Den hatten wir bei unserer Südafrika-Folge eben schon, weil es für mich wirklich ein sehr traditioneller Süßwein für Südafrika ist, aber er ist auch wahrscheinlich einer der größten Süßweine dieser Welt, muss man einfach schon so sagen. Schon Napoleon liebte ihn, ich habe die Geschichte, glaube ich, in
der
Folge erzählt.
Ja.
Es ist ein Süßwein, hier wird zum Beispiel einfach, wenn wir jetzt auf die verschiedenen Herstellungsmethoden eingehen, hier wird einfach extrem lange gewartet. Also die Trauben hängen einfach sehr, sehr lange am Stock, bis sie wirklich schon zu so einer Art Rosine geworden sind. Und erst dann wird geerntet und gepresst. Generell kann man sagen, bei den meisten Süßweinen sind auch die Mengen einfach sehr verschwindend gering, weil du eben immer nur oder sehr häufig mit rosinierten Trauben arbeitest.
Und ist die Gefahr auch, dass es dann nicht klappt oder dass die Trauben verfaulen, ist die dann nicht höher? Oder hoch?
In den Regionen, in denen wir uns jetzt bewegen, das sind schon klassische Süßweinregionen, da funktioniert es eigentlich nahezu immer. Aber es gibt auch, wir haben einen Wein dabei, der kommt aus einer Ecke, da funktioniert es nicht immer. Da ist es dann eher so, wenn mal das Wetter, das klimatisch genau passt. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Aber es ist einerseits die Gefahr, dass zu viel Fäulnis, die du nicht haben willst, dazu kommt. Weil es gibt, da kommen wir dann auch gleich noch dazu, es gibt auch eine Fäulnis, die du haben willst. Aber es gibt zum Beispiel auch einfach die Gefahr des Vogelfraßes. Also je länger die Trauben hängen, desto höher ist die Gefahr, dass es von irgendjemandem gefressen wird. Ob es ein Vogel ist oder ein Reh oder was auch immer. Weil die mögen natürlich auch gerne was Süßes mal.
Und, ja, sicherlich.
Genau, also hier bei dem Vin de Constance haben wir das Herstellungsverfahren, das einfach sehr, sehr lange am Stock gewartet wird, bis die Trauben zu kleine Rosinen geworden sind, das Wasser verdunstet ist. Die Trauben sind aber kerngesund, also da ist keine Fäulnis dran. Hat natürlich den Vorteil in Südafrika, wir haben ein relativ warmes Klima, wir haben da, wo der Wein herkommt, relativ viel Wind, weil er sehr nah an der Küste, an der Vorarlberg in Südafrika steht. Somit haben wir immer einen Wind, der den Trauben eben auch wunderbar trocken hält, selbst wenn mal etwas Feuchtigkeit da sein sollte.
Was ist denn so... Was war denn die beste Kombination an Essen und Süßwein für dich in deinem ausgeprägten Gastronomieleben?
Oh, da gibt es wirklich einige Erlebnisse. Also es geht von Sauternes mit Gänseleber über...
Das ist ein Klassiker.
Ist ein Klassiker, aber der funktioniert einfach immer. Also bin ich einfach ein Riesenfan von... wir haben am Ende auch noch ein Madeira. Es war wunderschön, wie ich mal in Funchal mit meiner Freundin im Café saß, so ein kleines Nata gegessen habe und dazu ein
Madeira.
Echt? Krass. Es sind aber auch, wir waren mal an der Mosel essen und da haben wir in einem sehr, sehr guten Restaurant einen Rehhauptgang gehabt. Und dazu gab es dann eine gereifte Riesling-Auslese.
Boah, stelle ich mir auch lecker vor.
Ja, also die hat dann gar nicht mehr so viel Zucker gehabt, sondern es wirkte viel, viel trockener dann einfach durch das Alter. Das war für mich eine der ungewöhnlichsten Kombinationen auf jeden Fall. Hatte ich so nie erwartet, habe ich seitdem auch schon öfters mal probiert, auch privat. Und es ist tatsächlich eine unglaublich spannende Kombination.
Also so Reh und Süß geht ja eigentlich, in der Vorstellung geht es ja eigentlich immer ganz gut.
Ja, aber weiß, also. Aber man denkt bei Reh ja doch immer an Rotwein.
Ja, genau.
Und Pinot Noir, und Spätburgunder. Und das war, glaube ich, einfach eine der ungewöhnlichsten Kombinationen vielleicht auch.
Siehst du, da kommen wir doch schon zu. Das ist doch wunderbar. Und jetzt hattest du gesagt, sie werden unterschiedlich hergestellt. Was hat denn unser nächster Kandidat uns zu bieten? Wird er genauso hergestellt wie...
Nein, und also er wird auch, die Trauben werden auch getrocknet, aber in dem Fall nach der Ernte.
Das darf man auch.
Das darf man auch. Hier werden die Trauben schon sehr, sehr vollreif geerntet und dann werden sie 10 Tage in der Sonne, wirklich in der prallen Sonne getrocknet. Wir sind in einem sehr heißen Land, in einem sehr trockenen Land. Wir sind auf der Insel Zypern jetzt.
Sehr trocken? Ist das da wirklich dann so trocken, trotz des Wassers? Ich meine, es ist eine Insel, ne?
Es ist eine Insel, die deutlich im mediterranen Bereich liegt und im Sommer passiert da nicht viel in Sachen Regen.
Naja, nee, ich meine jetzt aber durch die Sonne, die Sonneneinstrahlung, das Meer verdunstet, ist ja auch so eine gewisse Schwüle manchmal auf den Inseln, da legt sich doch auch
ja, aber dann hast die du Luftfeuchtigkeit auch wieder hoch. Wind dazu durch die Insel und in dem Fall, das Weingut hier liegt so auf circa 800 Meter in Höhe über Meeresspiegel, also da hast du
das wenig was von Schwüle, da hast du eher Wind.
Da kommt dann der Wind, du hast die direkte Sonneneinstrahlung und da werden die Trauben eben getrocknet, so für circa 10 Tage nach der Ernte. Aber das erhöht den Zuckergehalt in der Traube um fast 150 Gramm. Also das finde ich schon krass.
Also im Endeffekt sind es Rosinen.
Genau, also du machst eine Rosine daraus,
ja,
und presst sie aber erst dann. Auch im ersten Wein haben wir eine Rosine, nur da passiert das eben am Stock noch.
Krass.
Und hier findet es eben nachträglich in der Sonne statt.
Wir können das hier mal probieren. Wir probieren das mal.
Das Ganze kommt vom Weingut Chakras. Das ist so das einzige wirklich international wirklich vernünftige Weingut. Jetzt schütte ich mich auch noch voll damit.
Na, sag mal, ja genau, in Zypern hat man jetzt so, würde ich mal sagen, nicht auf dem Schirm. Ich denke aber auch unsere Zuhörer so, hey, hatte jemand von euch Zypern, hat Wein aus Zypern getrunken? Wie bist du da drauf gekommen?
Hatten wir, glaube ich, auch schon in ein, zwei Folgen. Ich durfte
ja... jetzt weiß ich. Siehst du, brauche ich die Frage gar nicht stellen. Aber vielleicht haben es ja welche nicht mitgekriegt.
Danke, genau, wir haben ja mittlerweile ein paar Folgen. Ich glaube nicht, dass alle Zuhörer alles gehört haben. Ich durfte 2021 Deutschland bei der Sommelier-Europameisterschaft vertreten. Und die fand eben auf Zypern statt. Und gerade in der Vorbereitung, aber auch als wir dort waren, haben wir uns natürlich sehr intensiv mit zypriotischen Weinen beschäftigt, weil man guckt natürlich schon immer, dass auch das Ausrichterland irgendwie in dem Wettbewerb ein bisschen zum Tragen kommt. Und es war auch, wir haben da unglaublich viele Weingüter besucht, die Weingüter waren vor Ort.
Gibt es so viele Weingüter dort?
Viele würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ich glaube, es sind so 80 bis 100 wirklich eigenständige Weingüter. Die große Menge in Zypern wird immer noch über 4 große Genossenschaften produziert. Die sitzen alle in direkt am Wasser, haben da riesen Tanks, wo dann die Schiffe auch direkt anlanden können. Dann wird das in Tanks weggepumpt. Und also es ist eine riesen Maschinerie. Zum Beispiel viel Glühwein, Grundwein für Deutschland kommt aus
Zypern. Wirklich, ist das so?
Also in meinen Recherchen für die Europameisterschaft habe ich irgendwie mal so eine Zahl gefunden. Mehr als 90% des in Deutschland konsumierten Glühweins ist der Grundwein aus Zypern.
Darfst du eigentlich gar nicht
mehr erzählen. Ihr wisst ja ungefähr, was ein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt kostet. Jetzt könnt ihr ungefähr ausrechnen, dass da vielleicht nicht könnt ihr euch vielleicht zusammenrechnen, dass die Qualität auf Zypern vielleicht nicht immer an erster Stelle
steht. Ja, da steht dann die
Masse. Bei diesem Weingut ist es komplett anders. Das ist wirklich das einzige Weingut, was wir mittlerweile auch im Kinnfels auf der Karte haben, seit 1,5 Jahren ungefähr, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite, weil es das einzige Weingut ist, was wirklich für mich international ist.
Warst du bei denen auch auf dem Weingut?
Da habe ich es leider nicht hingeschafft, aber den Winzer habe ich vor Ort kennengelernt und auch auf der ProWein jetzt schon ein, zwei Mal besucht, auf der Weinmesse in Düsseldorf, weil ich seine Weine wirklich sehr schätze und vor allen Dingen eben diese Commanderia. Was ist spannend an Commanderia? Es ist einer der ältesten Weine der Welt, tatsächlich. Also ich habe heute noch mal kurz nachgeguckt, man hat in der Region, wo der Wein herkommt, hat man vor circa 3500 vor Christus schon den ersten Wein gemacht und Commanderia, wie wir ihn heute kennen, gibt es so wahrscheinlich seit dem 12. Jahrhundert ungefähr. Also schon bei der Hochzeit von Richard Löwenherz ist der Wein ausgeschenkt worden und war im englischen Königshaus sehr beliebt. Und dann auch durch die Venezia, als die Zypern besetzt hatten, ist der sehr weit gehandelt worden in Europa und ist wirklich ein Klassiker, den aber viele gar nicht kennen. Getrocknete Trauben, Rebsorte heißt Xinesteri, das ist eine der 2 Hauptrebsorten auf Zypern.
2017 steht hier drauf.
Genau, Jahrgang ist 2017. Chakras macht die Weine ein bisschen anders, als sie traditionell sind. Traditionell ist Commanderia auch gesprittet. Dieser ist eben nicht gesprittet, sondern die Trauben werden nur getrocknet.
Aber trotzdem 14 Volt, ne? Also ist schon ordentlich.
Hat schon ein bisschen Power, hat aber auch extreme Restsüße. Also wir reden von weit über 300 Gramm.
Merkt man überhaupt nicht. Das ist Wahnsinn.
Das ist keine Diabetikerfolge, Leute.
Das ist keine Diabetikerfolge. Wobei, Fruchtzucker darf man ja auch, glaube ich, nicht. Ich weiß es gar nicht.
Es hängt immer davon ab, glaube ich, wie und was.
Ja.
Gott sei Dank haben wir es nicht und müssen uns damit nicht...
Gott sei Dank, genau. Aber eine Frage noch dazu. Ich hatte bei dem ersten leider vergessen, was der uns kostet. Was hat
da? Bei der Constance liegt ungefähr bei 80 Euro.
Ja, halber Liter. Und hier haben wir auch den
Zypriotischen.
2017 auch ein halber Liter.
Der ungefähr die Hälfte, 35 bis 40 Euro.
Je nachdem. Ja, das macht schon. Aber schmecken tut er sehr gut.
Was ich an Commanderia immer sehr gern mag, was auch so ein bisschen der Unterschied hier vielleicht ist, der hat immer so ein bisschen Bergamott-Aroma, so ein bisschen was Zitrisches, was man so vom Earl Grey Tee auch kennt. Das finde ich immer ganz spannend.
Also dieses Zitrische bin ich ja tatsächlich...
Ja. Der erste ist eben so, das ist wirklich klare Frucht, das ist extrem strahlend, das ist so eine ganz vollreife Mango. Und der zweite, der hat jetzt schon so ein bisschen nussige Anklänge, das fast so ein bisschen was Rosinenartiges.
Ja, genau,
so, das hätte ich. Schokoladenrosinen so ein bisschen, aber trotzdem eben auch immer so einen leicht zitrischen Unterton, was schön so diese Bergamot-Aromatik für mich da.
Schmeckt sehr gut. Was würdest du dazu empfehlen zu essen? Darfst kein Dessert nennen.
Brauche ich auch nicht. Das wäre für mich jetzt so das Richtige für so eine Pastete. Also so eine ganz klassische Pastete, wo vielleicht ein bisschen Foie-Gras mit drin ist, vielleicht ein bisschen was mit Wachtel oder so. Pistazie, dann hast du ja oft da auch so eine, vielleicht ein bisschen Feige mit eingearbeitet. Und
Feige, ja, Feige finde ich da auch sehr gut.
Ne, also das finde ich hier eine ziemlich spannende Kombination, glaube ich, dazu.
Sehr schön. Das ist, gefällt mir. Wir können da mal ja gerne was zu machen.
Ja. So eine klassische Pastete?
Eine klassische Pastete ist tatsächlich aber enorm viel Arbeit. Also wenn du sie richtig ordentlich machst, ist das wirklich, wirklich viel Arbeit. Und ist sehr viel Handwerk. Deswegen findest du ja leider kaum noch Pasteten auf den Karten. Und selbst wenn nur in...
Die Qualität ist oft nicht gut, ne?
Ja, nicht toll gemacht, dann nicht ausgegossen später nach dem Backen. Weißt du, es ist so, es ist einfach wirklich viel Arbeit. Und sehr.
Könntest du eigentlich mal machen.
Könnte ich mal machen für uns gerne, ja. Für unsere Zuhörer natürlich auch mal, aber das wäre dann immer nur so ein Special am Tag, weil so viel kann man gar nicht produzieren, sonst stehst du da. Da brauchst du 5 Mann für, so ungefähr. Um die Mengen, die wir hier brauchen im Kindfels
zu produzieren. Aber könnte man ja mal vielleicht als Tagesspecial.
Könnte man als Tagesspecial machen. Jetzt gehen wir weiter und ja, das werden wahrscheinlich viele kennen. Ist in vielen Munden. Oh Gott, was ist denn... Mündern. Heute geht es nicht mit der Sprache. Siehst du, gibt keinen Schatten. Und nicht. Weiter. Wir haben Frankreich jetzt im Glas.
Genau. Also ich glaube, wenn man über Süßwein spricht, kommt man an einem Wein und an einer Region einfach nicht vorbei. Und das ist das Sauternes, ein Teil des Bordeaux. Und da natürlich dann den bekanntesten Vertreter, Château Yquem. Wirklich eine Süßwein-Ikone, muss man sagen. Einer der beeindruckendsten Süßweine, die ich kenne. Wir haben jetzt hier Jahrgang 1996 und das Ganze haben wir aus der Magnumflasche. Genau. Du hast schon genascht?
Ich habe schon einmal genascht, aber ich stoße gerne nochmal mit dir an, weil ich konnte es mir nicht verkneifen, ehrlich gesagt.
Ich glaube, Château Yquem ist ein Wein, den viele Weinverrückte auf ihrer Löffelliste stehen haben. Also so ein Wein, den du getrunken haben musst, bevor du den Löffel abgibst. Und wir haben den eben immer im offenen Ausschank bei uns, weil ich finde, es ist eine Institution, dieser Wein. Und ja, und das ist jetzt schon für mich so der Inbegriff für Gänseleber.
Ja.
Dazu ein wunderbar gebackenes Brioche, dann eine kleine Jus. Und da mag ich dann unsere Entleber-Jus ganz gerne, wenn du da immer so diese kleine Messerspitze Safran mit reinmachst. Weil ich finde, Château Yquem oder auch andere Sauternes haben das, aber keiner eigentlich so ausgeprägt wie Yquem, immer diese Safran-Note. Also wenn ich hier reinrieche...
Ist leicht jodige, meinst du? Das Safran hat ja dieses leicht jodige, würde ich schon fast sagen.
Also jodig ist für mich eigentlich was anderes. Das habe ich eher bei roten Bordeaux, wenn ich so an so eisenhaltige Geschichten denke. Für mich, vielleicht ist es für dich Jod. Für mich ist es einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, für mich riecht das einfach nach Safran. Also das ist wie wenn du die Box, die Tüte mit Safran gerade frisch aufmachst und dieser... Ja, es ist so eine Mischung aus Würze, so einer ganz feinen Würze und oft aber auch so ein bisschen so einen floralen Touch.
Ich assoziiere tatsächlich Safran immer, ist mir mal die Hand ausgerutscht in meiner Ausbildung noch. Und ich machte eine Safransuppe und habe ich zu viel reingemacht und dann gemixt und das wurde dann nicht schon gelb, sondern eher ging in die rötliche Richtung. So viel ist mir da
rein. Dann hast du
auch richtig Geld verbrannt. Nee, ich hatte den Vorteil, meine Chefin war Iranerin, die hatte immer sehr viel aus dem Iran mitgebracht. Das hat ja auch, das durfte man gar nicht sagen. Nein, Spaß beiseite. Und da kam dieser Geruch, und da seitdem assoziiere ich das mit Jod. Allerdings nicht mit diesem bissigen, was man sich auf die Wunde vielleicht tut, sondern dieses leicht jodige. So riecht für mich immer wieder Safran, deswegen bin ich inzwischen sehr vorsichtig damit. Und da rieche ich das auch.
Okay.
Also nur um das Jod nochmal klarzustellen, nicht, dass wir uns
falsch verstehen. Das ist ja auch das Schöne am Wein. Jeder hat so seine Assoziation mit einem Geruch und mit einem Duft. Und das ist eben deiner und die ist ja auch nicht falsch. Also das ist ja, das ist deine persönliche Wahrnehmung. Also hättest du jetzt gesagt, der riecht nach Kirschen, dann hätten wir drüber reden müssen, dass das nicht stimmt. Aber,
soweit lehne ich mich heute nicht aus dem Fenster.
Aber das wollte ich dir eh die ganze Zeit schon mal erzählen. Ich habe vor ein paar Wochen sowas ganz Abgefahrenes probiert. Das war ein alkoholfreier Trinkessig. Also ein sehr, sehr hochwertiger Essig von einem Essighersteller aus der Pfalz. Und der versetzt den mit Safran, den er selber anbaut in der Pfalz. Er hat so 1,5 Hektar Safranfeld. Und da erntet er dann so viel, dass es ihm für seine Produktion reicht, für seinen Essig. Und das war so ziemlich das Abgefahrenste, was ich bis jetzt in meinem Leben probiert habe.
Also so Essig. Wie viel Prozent hatte er denn an Säure?
Das kann ich dir jetzt, also so habe ich das, kann ich das nicht
und sagen. Dann mit Safran, finde ich ganz spannend. Aber hast du es so probiert oder zu irgendeiner Speise?
Nein, das sind Essige, die du trinken sollst.
Also ach so, es ist einfach wirklich als Getränk.
Ja.
Krass.
Und das ist, das wollte ich dir die ganze Zeit schon mal erzählen. Und so ein bisschen ähnlich riecht das hier auch. Aber zurück zu dem Süßwein. Chateau Yquem ist ein sehr klassischer Vertreter und das ist jetzt ein Vertreter für die Art Süßweinherstellung, wo wir eben einen Schimmelpilz für brauchen, eine Fäule. Und zwar ist das Botrytis cinerea, die sogenannte Edelfäule. Und das ist eben ein Schimmelpilz, der die Trauben befällt. Dadurch platzen die Traubenschalen auf, das Wasser verdunstet und die Trauben werden auch im Endeffekt zu einer Art Rosine, aber man hat eben diesen Schimmelpilz mit dabei.
Befällt er denn nur bestimmte Trauben oder kann er alle Trauben befallen?
Also er mag primär gerne Weißweine, er kann aber generell alles befallen, ja. Aber er braucht eben das, was ein Schimmelpilz gerne hat, er braucht Feuchtigkeit.
Aber wie machen die das denn? Die müssen es ja irgendwie unter Kontrolle halten.
Es gibt 3-4 Regionen auf der Welt, die die klimatisch perfekten Bedingungen für diese Botrytis haben. Dazu gehört eben das Sauternes. Wir haben das Tokaj in Ungarn, wir haben den Neusiedler See in Österreich und wir haben die Mosel. Das sind eigentlich die einzigen 4 Regionen in der Welt, wo du diese klimatischen Bedingungen jedes Jahr hast. Im Bordeaux im Sauternes hat es damit zu tun, du hast 2 Flüsse, der eine ist ein bisschen kälter, der andere ist ein bisschen wärmer und dadurch entsteht gerade am Morgen immer relativ viel Nebel.
Ja, gut.
Das ist ja die Feuchtigkeit, die legt sich dann auf die Traubenschale, hat dann so 4-5 Stunden Zeit und dann kommt halt dieser trocknende Wind, die Gironde runter vom Atlantik und bläst den Nebel weg und dann kommt wieder die Sonne und so hast du eben jeden Tag diesen Wechsel aus Feuchtigkeit in Sonne und warm und feucht mag der Schimmelpilz ganz gerne und so entsteht eben diese Botrytis.
Das heißt, die laufen nicht durch die Weinberge und sprühen den Pilz da drauf, sondern es ist ein ganz natürliches Verfahren.
Genau. Das ist, es oder gibt auch Jahre, wo es halt nicht funktioniert, aber die sind im Bordeaux sehr, sehr selten oder eigentlich, dass es nicht funktioniert, gibt es eigentlich nicht. Es ist vielleicht nur so, dass es nicht perfekt funktioniert oder so. Also zum Beispiel Yquem ist so qualitätsfanatisch, wenn die sagen, in gewissen Jahrgängen, das hat nicht zu unserer Qualität entsprochen, dann produzieren sie auch den Jahrgang nicht.
Ach was, die sind so konsequent.
Ja, ja, die verkaufen die Trauben dann und es gibt dann aber kein Chateau Yquem. War zum Beispiel letztes Mal im Jahr 2012 der Fall. Im Jahr 2012 gibt es kein Chateau.
Aber wenn die so fixiert, fanatisch ist vielleicht nicht der Richtige, vielleicht doch, Fanatik ist ja in dem Fall positiv gemeint, so fixiert auf Qualität sind, wird das ja auch ein bisschen was kosten. Was kostet denn so ein Fläschchen Chateau Yquem?
Ja, das kostet richtig Asche. Da möchte ich aber auch gleich noch zur Erklärung ein bisschen was beitragen. Je nach Jahrgang reden wir hier über, also für 0,75er Flaschen zwischen 300 und 1.000, teilweise 2.000, 3.000 Euro. Also das ist je nach Jahrgang eben ein bisschen unterschiedlich. Es gibt den in der Regel auch in halben Flaschen, die sind natürlich ein bisschen günstiger. Da kriegst du auch mal eine für 200, wenn du Glück hast vielleicht. Aber das ist schon einfach nicht günstig. Aber ich habe heute so ein paar Zahlen gefunden in der Recherche, die das Ganze einfach nochmal unterstreichen. Chateau Yquem hat ein bisschen mehr als 100 Hektar Rebfläche, haben aber einen Hektoliter Ertrag, also was sie ernten, von 9 Hektolitern pro Hektar. Das ist nichts in der Weinwelt. Das ist, also zum Beispiel für ein großes Gewächs in Deutschland darfst du bis 50 Hektoliter pro Hektar ernten.
Das ist dann wird jetzt die 9 bewusst, wie wenig das ist.
Genau. Ja. Also wenn man das umrechnet, reden wir ungefähr über 1.000 Flaschen, die pro Hektar erzeugt werden.
Das heißt, die erzeugen was? Die haben 100 Hektoliter?
Bisschen mehr als 100 Hektar. Also die erzeugen von dem Süßwein ungefähr 80.000 bis 90.000 Flaschen. Und dann gibt es immer noch so 10.000 bis 20.000 von ihrem trockenen Weißwein, den sie auch noch haben.
Wahnsinnig.
Und das Ganze findet in 6 bis 11 Erntedurchgängen statt, weil halt wirklich auch die Erntehelfer gehen durch, gucken sich die Traube an, da sind wieder 4 gefaulte, die schneiden wir raus, den Rest lassen wir noch hängen.
Kann man das denn so machen, dass man das in Etappen, pressen sie die dann ja auch?
Oder? Ja.
Die pressen dann nach der Ernte direkt? Oder, wenn die da jedes Mal durchlaufen, heißt das ja, die sammeln die nicht, sondern pressen sie direkt, das verstehe ich richtig.
Genau, sie machen einfach verschiedene Press- und Erntedurchgänge.
Okay.
Und dann, wir reden da über wenige Tage Unterschied. Ne?
Ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass. Und dann wird es am Ende halt verblendet, um den fertigen Chateau Yquem zu machen.
Und das heißt, die haben auch unterschiedliche Gärprozesse.
Ja. Die haben ganz viele Fässer, ganz viele Tanks, wo das dann eben stattfindet.
Was für ein Aufwand. Na ja, gut, das würde natürlich auch den Preis erklären.
Fließt da halt alles mit rein.
Ja.
Ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen in Bordeaux. Und da ist schon so, die sind da schon, und das trifft jetzt nicht nur aufs Bordeaux so, das trifft auch wirklich viele andere Regionen auch zu. Die sind da schon sehr sehr qualitätsfanatisch. Ich finde den Begriff in dem Zusammenhang wirklich positiv, dass sie die Weinberge wirklich alle einzeln, die Parzellen ausbauen und so verfügen eben verschiedene Weingüter, teilweise über 120, 150 verschiedene Tanks und Fässer und Bottiche, um die Gärung da zu machen. Und erst dann am Ende wird eigentlich der Wein da draus gemacht. Das ist auch schon auch immer wie so ein bisschen so ein Puzzlespiel, sagen.
Ja, krass. Also es war mir gar nicht so bewusst, dass das überhaupt so möglich ist. Ich dachte, es wird dann in einem Zug geerntet, in einem Zug gepresst und dann vergoren, so dass man auch natürlich die Charakteristik des Weins kriegt. So nimmt das ja ganz, ganz anderen, ja, Lauf.
Nee, also, und das, glaube ich, erklärt auch, warum ein Süßwein immer ein bisschen teurer sein muss als ein normaler Wein, weil du einfach, du musst länger warten, du hast sehr viel mehr Aufwand, du hast viel, viel geringere Erträge. Das sind alles Faktoren, die damit einfließen und deshalb muss ein guter Süßwein oder ein guter Dessertwein einfach auch sein Geld kosten. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Ist ein Dessertwein günstig?
Kauf ihn nicht.
Korrekt.
Kriegst du Geweih, kommst durch keine Tür.
Korrekt. Du hast ja vorhin gesagt, als ich gesagt habe, wir machen heute Süßwein, hast du ja sofort die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hast gesagt, scheiße, ich kriege so einen Schädel.
Ja.
Sag ich, von den Süßwein wirst du keinen Schädel.
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe in meinem Leben nicht viel Süßwein getrunken und wenn ich welchen mal getrunken habe, war der wahrscheinlich nicht gut, weil es ging mir am nächsten Tag oder es ging mir auch im Laufe des Tages dann. Man trinkt ja davon nicht irgendwie zwei 0,1er Gläser, sondern wirklich kleine Mengen, was trinkt man normalerweise?
5? Wir schenken es in 5 cl aus. Das finde ich ist eine angenehme Größe, weil es ist schon sehr, sehr mächtig.
Ja, einfach. Genau.
Ja, und es gibt es ja dann, Gänseleber eher am Anfang des Menüs, aber oder zum Käse eher und dann zum Dessert natürlich eher am Ende. Und da bist du ja dann oft auch schon gesättigt, sage ich mal. Da brauchst du keinen halben Liter Süßwein mehr.
Nee, genau, das ist.
Also da kannst du dich halt auch direkt ins Bett legen dann.
Ja, exakt. Aber noch eine einzige Frage zum Süßwein, weil ich meine, wir sind ja schon sportlich unterwegs vom Preis, vom Preisen her. Wenn ich so einen Süßwein bei mir zu Hause aufmache und mal so ein Gläschen mit meiner Frau trinke, wie lange kann ich den im Kühlschrank stehen lassen?
Wenn du ihn im Kühlschrank stehen lässt, 4-6 Wochen.
Also wirklich, da passiert auch nichts?
Naja, es ist ja Zucker.
Gut, sag das mal nicht. Wobei Zucker ist natürlich auch Konservierungsstoff.
Es ist ein Konservierungsstoff. Ja. Und deshalb haben diese Weine ja auch oft so eine alte Tradition, weil früher hattest du ja gar keine andere Möglichkeit, als durch Zucker oder Salz, Salz war aber deutlich teurer als Zucker nochmal, Sachen haltbar zu machen. Und deshalb Zucker konserviert und wenn du die machst, du so einen Verschluss wieder drauf, so mit so einer Sauerstoff, mit so einer Vakuumpumpe,
ja.
4 bis 6 Wochen und kannst immer wieder mal ein Gläschen so abends auf der Couch vorm Fernseher, ist mega. Okay. Trink mehr Süßwein.
Lass uns trink mehr Süßwein wirklich auch beim Worte nehmen. Wir gehen jetzt nach Deutschland.
Genau, wir gehen zu einem Weingut.
Das kennt ihr schon, das Weingut.
Ihr kennt, ich glaube, wir hatten auch den Süßwein tatsächlich schon mal in unserer Prädikatsfolge.
Ja.
Das ist der Bechtheimer Heiligkreuz Riesling Trockenbeerenauslese 2011 vom Weingut Spieß. Den habe ich jetzt aus meinem privaten Keller mitgebracht, weil wir tatsächlich im Moment gar keine Trockenbeerenauslese im Kindfeld Star haben. Und ich wollte einfach auch eine Trockenbeerenauslese, also das Deutsche, die höchste Qualitätsstufe, die wir in Deutschland für Süßwein haben, dabei haben. Das ist jetzt das.
Also, könnte Madeira sein. Aber es ist auch so Power.
Von der Farbe her könnte es definitiv Madeira sein. Von der Säure, vom Mundgefühl.
Nee, überhaupt nicht. Nein, das meine ich nicht. Ich meinte nur, weil du mir gerade das Glas sagst, tut mir leid, das könnt ihr ja da nicht sehen. Aber es siehst von der Farbe, als wenn du so ein Madeira-Glas angestochen hast und dir mal den ersten Schluck daraus geschenkt hast. Und es ist schon
verdünnter Honig. Ja, genau. Also das ist eine sehr gute Assoziation. Verdünnter Honig, das ist, das hat fast so eine, das hat eine Viskosität im Glas wie Altöl, kann man fast sagen.
Ja, die haben so Motoröl, kann man nicht falsch verstehen. Es ist überhaupt nicht negativ gemeint. Es ist ein unfassbar
auch wenn man das mit den anderen
toller Wein.
Wir haben jetzt hier eben diesen sehr niedrigen Alkohol von 6 Volumenprozent. Das ist für Deutschland, für Trockenbeere auch so, relativ normal. Und das ist eben diese besondere Kombination. Niedriger Alkohol, extrem hohe Süße. Dazu dann der Wein für dich jetzt hat eine unglaublich hohe Säure, weil sonst könntest du das wahrscheinlich gar nicht
trinken. Ja, ich merke die Säure auf der Zunge tatsächlich. Also.
Und das finde ich faszinierend an den deutschen Weinen. Und das hat Deutschland auch so vor 120, 130 Jahren wirklich zum teuersten Weinland überhaupt gemacht auf den Weinkarten, weil die Leute genau sowas haben wollten. Und krass. Das ist, Johannes hat uns damals die Zahlen gesagt, ich glaube, der hat auch so, der liegt knapp unter 400 Gramm Restzucker. Also ist schon so mit einer der süßesten Geschichten, die in Deutschland wahrscheinlich produziert werden können. Und er sagt, wir haben das eigentlich nie auf den Markt gebracht. Wir nutzen das nur für Verkostung und so weiter, weil dafür kannst du keinen Preis aufrufen. Der sagt, die Menge war so gering, der Aufwand so riesengroß.
Hat aber auch Spaß gemacht.
Den hat er einfach mal aus Spaß gemacht, weil es in 2011 vom Wetter einfach her gepasst hat. Und wir haben mal ein paar Flaschen hier fürs Kindfels gekauft und da lagen die für uns schon. Und wir reden jetzt hier über 0,375 schon bei 80, 90 Euro.
Ja. Einfach. Der hat auch, was ist das, 2011 hast du gesagt, ne?
Ja, 2011. Der hat jetzt eben auch schon ein bisschen Reife mit dabei und ist einfach, das ist schon... Das ist
Wahnsinn. Also ich bin über die Konsistenz wieder mal überrascht. Das war ja letztes Mal schon so. Aber ich habe das Gefühl, der ist noch mal einen Tacken dicker geworden. Also, ist es so?
Das Gefühl habe ich heute auch, ja.
Also jetzt haben wir die perfekte Flasche jetzt erwischt.
Ja. Aber zum Beispiel, das ist jetzt ein Wein, da brauche ich nichts zu essen dazu. Also ich wüsste auch nicht, was du dazu machen sollst. Das wäre jetzt für mich der Wein.
Der Absacker.
Der Absacker anstelle von einem Digestif, weil ich bin zum Beispiel nicht so der Hartalkoholtrinker.
Nee, ich auch nicht.
Ist einfach nicht meins, sondern ich mag es lieber dann nochmal mit so einem Gläschen zum Abschluss. Oder was ich mir hier gut zu vorstellen kann, Zigarre. Einfach so eine ganz relativ feine, milde, kubanische Zigarre und
ja, du, in letzter Zeit höre ich das öfter von dir, dass du Zigarren isst und ein neues
Hobby. Ich habe da noch mal so eine kleine Leidenschaft.
Das ist schön. Ich könnte mir tatsächlich, ich bin da beim Käse, wirklich. Also ich esse ja seltenst oder eigentlich fast nie im Restaurant Dessert, weil ich einfach süß nicht so gerne mag. Und da, ich esse immer gerne Käse und ich glaube, das wäre für mich der perfekte Begleiter. So einen kleinen Schluck immer. Die Säure ist sehr angenehm, ist top balanciert. Die Süße aber ist da.
Ich wäre hier beim Hartkäse, ne? Also ich würde jetzt hier.
Hartkäse, oh, ich wäre auch tatsächlich, ich bin auch eher so blau. Ich habe gerade an Roquefort gedacht. Das mache ich auch sehr gerne mit so, in so einer Kombination. Ja. Und sonst so einen geilen Comté, der schon auskristallisiert. Das wäre, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber rede.
Da bin ich tatsächlich bei dir, würde ich sofort nehmen.
Wahnsinn. Also das ist hier, also das ist Wahnsinn. Das ist, ja, dann gehen wir weiter.
Genau, eine Kategorie fehlt noch, wenn wir über Süßweine reden. Also ganz kurz, eine Trockenbeerenauslese wird auch mit dem Botrytis-Pilz erzeugt. Anders kommst du niemals in diese Zucker...
Diese zu hohen
Zuckerwerte. Anders funktioniert das nicht. Also Château Yquem und die Trockenbeerenauslese haben das gleiche Herstellungsprinzip. Mhm. Wir brauchen den Botrytis-Pilz, die Graufäule. Und jetzt kommen wir noch zur letzten Variante und das ist das sogenannte Aufspritten, wo wir eben die Gärung stoppen, indem wir Alkohol hinzugeben und je nachdem, an welchem Punkt du das halt machst, desto mehr Süße hast du oder desto weniger.
Okay, Moment, also wir sind jetzt Madeira, ne?
Ja, genau.
Da wird der Wein auch klassisch hergestellt, dann wird die Gärung gestoppt. Und dann wird dann aufgesprittet.
Nein, mit der Sprittung stoppst du die Gärung.
Ach, mit der Sprittung stoppst du. Siehst du, gut, dass ich gefragt.
Genau, also du gibst hochprozentigen Alkohol. Auf Madeira sind es in der Regel 74 Volumenprozent, die du Weinbrand in den Tank gibst. Und dieser hohe Alkohol tötet alle Hefen und Mikroorganismen ab. Und dadurch läuft die Gärung nicht weiter.
Das heißt, was haben wir denn jetzt hier in der Flasche?
20 Volumenprozent.
Okay, woher wissen Sie denn, wie viel die dazugeben müssen?
Das kannst du ja ausrechnen.
Na ja.
Je nachdem, wie viel Süße du haben willst, wann du es machst.
Oh, ich, da einfach mal ein Fläschchen aufgemacht, rein.
Mal geguckt, was passiert. Das findet ja auch in etwas größeren Gebilden statt.
Ja.
Na, also, wie ich auf Madeira war, da sind so, als wir da bei Blendys durchgelaufen sind, da haben die Tanks dann so, wo das stattfindet, haben so eine Größe von 100.000 Litern.
Was? So große Tanks?
Ja.
Ist doch Wahnsinn. Ich hatte jetzt so, weißt du, wo ich an Madeira, da dachte ich, ich war mal, jetzt mal, was, Portwein wird ja auch aufgesprittet, da war ich in so einem Portkeller, da sind so ganz kleine Fässchen, die aufeinandergereiht sind, und diese da unten sind die 200 Jahre alt sind, und dann wird das so geschichtet, und an sowas hatte ich jetzt gerade gedacht, und nicht an 100.000, sag mal.
Aber wenn der Madeira in diesen Fässern liegt, ist er ja schon gesprittet. Die Sprittung findet ja auch nicht in diesen Fässern. Der Portwein, der findet ja auch nicht in den kleinen Fässern statt, sondern der findet auch vorher in deutlich größeren Fässern statt.
Auch in 100.000 Liter.
Da sind es vielleicht nicht 100.000, aber
Schwede, was?
Dann geht das halt in diese kleinen Fässer zur Reifung. Auch auf Madeira, die Reifung findet dann in deutlich kleineren Fässern statt. Findet auch in Holzfässern statt, wohingegen die Sprittung in der Regel im...
Ja, an sowas hatte ich eben gerade gedacht und nicht an 100.000 Liter Tank. Ohne Witz. Ja, weiter. Wir müssen da, das ist interessant jetzt.
Was mich so ein bisschen auf Madeira fasziniert hat, als wir dort waren, das Grundprodukt der Traube ist relativ egal, die Qualität. Weil die sagen, wir geben eh Alkohol rum drauf.
Aber was der Geschmack kommt ja trotzdem von der Traube.
Natürlich kommt der Geschmack von der Traube.
Oder auch dadurch die Reifung.
Das Hauptargument ist hier die Reifung tatsächlich bei Madeira. Was den typischen Madeira-Geschmack erzeugt. Die Menge oder die Traubenqualität am Anfang ist zu vernachlässigen, kann man vielleicht sagen. Ich war da mit einer Gruppe von Sommeliers und wir haben ein paar Fragen immer in die Richtung gestellt, naja, wie ist denn die Traubenqualität und Bio? Die Fragen wurden einfach komplett ignoriert. Und das ist dann für mich so die Erklärung, okay, sie wollen nicht drüber reden, weil es einfach keine Rolle
spielt. Eine Traube, Hauptsache.
Sie machen halt einen Wein, ich glaube, dieser Grundwein, den möchtest du auch nicht trinken. Und dann wird da eben der Alkohol drauf gekippt. Und dann, was eben für den Madeira wichtig ist, ist eben die lange Reifung.
Mhm. Gibt es ein bestimmtes Fass, was die für benutzen? Oder
ist es sind egal? In der Regel zwei verschiedene Fässer oder Holzarten. Es wird sehr viel brasilianisches, das ist ein spezielles brasilianisches Urwaldholz. Mhm. Und natürlich Eiche. Das sind so die beiden Hauptfässer. Und teilweise auch noch ein bisschen Kastanienholz, weil es das halt in den südlichen Ländern immer sehr häufig gibt. Das sind die drei Hauptfässer.
Das heißt, die nehmen erst das eine Fass, da reift es drin, dann nehmen...
Nee, das ist eine Mischung.
Ach so, dann blenden die das. Okay, jetzt habe ich es verstanden.
Was auf Madeira einfach wichtig ist, ist die lange Reifung. Und die findet eben, was für das typische Aroma des Madeiras sorgt, man spricht auch bei anderen Weinen oft, ein Wein ist madeirisiert, wenn er drüber ist. Wir setzen dem Wein eigentlich allem aus, was wir immer lernen, was wir mit einem Wein nicht tun sollten. Wir setzen ihm Sauerstoff aus, weil die Fässer werden nicht voll gemacht und dann verdunstet auch ein Teil. Und somit haben wir immer Sauerstoffeinfluss. Somit setzt eine Art, also eine kleine Oxidation eben auch ein. Das ist das eine. Und das andere ist Temperaturunterschiede. Das habe ich, glaube ich, auch schon in einem Podcast vorhin gesagt, dass man das eigentlich tunlichst vermeiden sollte, wenn man Weine lange lagern will. Aber auf Madeira ist es so, dass in dem sogenannten Conteiro-Verfahren, das ist die klassische Herstellungsmethode auf Madeira, reifen die Fässer auf den Dachböden der Bodegas. Mhm. Und Madeira sieht jetzt die Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter nicht so gravierend. Deshalb sind da ja auch gerne viele Rentner auf der Insel, weil es eigentlich konstant immer so plus minus 20 Grad hat. Aber natürlich hast du schon übers Jahr so Temperaturschwankungen von 15 bis 20 Grad, einfach durch die klimatischen...
Das kann auch sehr heiß sein. Also.
Ja, aber du hast dann halt immer kühlen Wind, was ja angenehm ist. Aber somit hast du halt übers Jahr, hast du kalt, dann hast du wieder warm. Und Madeira reift teilweise 30, 40, 50, 100 Jahre. Wir haben Madeira auf der Karte, der ist über 100 Jahre gereift. Und somit hast du diesen Temperaturunterschieden ausgesetzt. Geht ein bisschen drauf zurück, dass Madeira, wie so viele dieser aufgespritzten Weine, mal ein Seefahrergetränk war, weil die Insel liegt hier auch mitten im Atlantik. Und früher wurden Madeira-Fässer extra auf Schiffe geladen und sind dann einfach mal losgeschickt worden. Früher hat man immer gesagt, Madeira muss zweimal über den Äquator fahren, sonst darf es kein Madeira sein.
Ja, was?
Dann einmal eben Richtung Süden und dann wieder zurück. Und durch diese, einerseits die Schaukelbewegung, aber auch durch die Temperaturunterschiede, weil du bist ja mal in einem Sturm, dann kommst du in eine heiße Region, in eine kalte Region, auf dem Meer, hast du eben diese Temperaturunterschiede und das sorgt eben für das spezielle Madeira-Aroma.
Das ist Wahnsinn.
Heute macht man das eben kontrollierter auf den Weingütern durch diese lange Lagerung. Und das sorgt für das spezielle Madeira-Aroma.
Probieren müssen wir es noch? Was war denn der älteste Madeira, den du getrunken hast?
Ja, also vom 1869, glaube ich.
Ach du Gott. Grüne. Und wie war das?
Das schmeckt immer noch taufrisch. Diese Weine haben ja eine unglaubliche Säure, was wir jetzt hier auch spüren. Der ist jetzt gar nicht so süß, obwohl der auch so 110, 120 Gramm, nee, mehr sogar, 149 Gramm Restzucker hat. Aber der Wein hat einfach eine extrem hohe Säure, gepaart mit der Mineralität, die der Wein hat, sodass wir diese Süße eigentlich gar nicht so wahrnehmen, obwohl sie extrem da ist eigentlich.
Aber wie steuern die denn, wenn die Traube egal ist, wie steuern die denn die Süße? Also weil, oder kommt die Süße dann durch die Reifung?
Nee, die Süße ist ja von vornherein da. Die Trauben sind ja trotzdem süß.
Ja.
Und dann.
Und ab wo die Säure, die da drin ist?
Die Weine haben einfach eine sehr, sehr hohe Säure.
Also die haben eine hohe Süße und Säure.
Ja.
Krass.
Und das ist das perfekte Verhältnis, um alt zu werden. Süße und Säure. Und dann kommt ja bei Madeira noch der hohe Alkohol dazu. Also deshalb ist Madeira unkaputtbar. Wenn es gut gelagert ist. Ne? Also wenn Madeira dann mal. Darum kannst du eben heute auch noch Madeira von 1880, 1890 bedenkenlos trinken. Und die sind auch verhältnismäßig günstig. Also das, klar kosten die Flaschen auch mehrere hundert Euro, aber wenn du überlegst, dass wir über weit über 100 Jahre alten Wein reden. Also bei uns kannst du ja auch, wir haben auf der Karte, auch im offenen Ausschank, Madeira von 1920. Der ist 2020 auf die Flasche gefüllt, 2021 auf die Flasche gefüllt worden, also nach 101 Jahr. Und dieser Wein schmeckt, das wirst du niemals denken, dass der Wein 100 Jahre alt ist, wenn du den probierst. Wir sind jetzt hier bei Blendies, das ist der bekannteste Vertreter auf der Insel. Wir haben Boal und das ist ein 30 years old Boal. Das heißt, dieser Wein ist mindestens 30 Jahre im Holzfass gelagert, bevor er auf die Flasche gefüllt wurde.
Er wird aber auch nicht geblendet wie beim Port, sondern es ist nur rein.
Das ist eine Rebsorte Boal und auf der Insel Madeira geben die Rebsorten, es gibt 5 Hauptrebsorten, auch automatisch den Süßegrad mit an. Also und Boal gehört zu den süßeren Varianten.
Okay, krass. Ja, Wahnsinn. Was kostet uns die Flasche? Da ist was?
0, das ist ein halber Liter, die liegt bei ungefähr 90 Euro.
Ist erträglich.
Ja, und das ist jetzt eben, darum habe ich es ja auch ans Ende gestellt, durch den höheren Alkohol, aber es ist lang nicht so süß wie die vier Vertreter davor. Aber es zählt eben trotzdem auch in diese Kategorie Süßwein.
Was würdest du zu Madeira empfehlen zu essen?
Madeira ist je nach Rebsorte unglaublich vielseitig einsetzbar. Das wäre jetzt für mich zum Beispiel so ein Wein. Wir haben ja gerade dieses Gericht auf der Karte, Kartoffelmefeu mit den eingelegten Pilzen. Mhm. Ganz, ganz viel also Madeira funktioniert immer mit Gerichten sehr gut, wo viel Umami zum Beispiel auch eine Rolle spielt. Also generell Pilze. Die trockenen Madeiras finde ich auch eine unglaublich spannende Kombination mit Sushi. Also gerade auch so Sashimi-Qualität und so weiter. Kann mit den trockenen Varianten bei Madeira unglaublich viel Spaß machen. Madeira ist unglaublich vielseitig. Und man kann es auch
einfach nur saufen. In diesem Sinne.
Ja.
War extrem spannend, Max. Vielen Dank.
Spannender Podcast, spannendes Thema. Ich hoffe, euch da draußen hat Spaß gemacht. Wir als Kindfels haben immer sehr viel Dessertweine, Süßweine, aufgesprittete Weine im offenen Ausschank. Also ihr könnt bei uns auch, wenn ihr mal diesen Podcast live nacherleben wollt, wir haben nahezu alle Weine davon und noch viele andere mehr.
Jawohl, so ist das.
Kommt gerne vorbei, aber probiert es auch gerne zu Hause aus und habt keine Angst vor Süßwein.
So ist das, schließe ich mich an. Ich habe heute extrem viel gelernt und tolle, leckere Sachen probiert. Vielen Dank, Max. Vielen Dank an euch da draußen. In Hamburg sagt man tschüss.
Tschüss, bis nächste Woche.
Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kindfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.